Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Wir sind in der Lage, mittlerweile den Puls von Pflanzen zu messen, und zwar in Echtzeit.
Die Geschwindigkeit, mit der sich die Menschen jetzt zur Dekarbonisierung durchringen, hat den größten Einfluss auf unsere globale Temperaturentwicklung.
So, nach einer kleinen Pause freue ich mich wieder, dass wir gemeinsam neugierig sein können und ein ganz neues Exzellenzcluster besuchen. Terra, terrestrische Geo-Biosphären-Interaktionen in einer sich verändernden Welt, heißt es. Und wie der Name schon vermuten lässt, geht es dabei um unsere Erde, genauer gesagt darum, wie alles miteinander interagiert. Wie wirken die Geosphäre und die Biosphäre zusammen? Wie reagieren sie auf Umwelt- und Klimaveränderungen? Und wie kann man daraus Vorhersagen treffen, was den globalen Wandel angeht? Es sollen also zum Beispiel Experimente gemacht werden, die Erkenntnisse liefern, die bestehende Klimamodelle verbessern und so Vorhersagen erlauben, die präziser sind als die bisherigen. Eine Mammutaufgabe, wenn ich das jetzt mal ganz subjektiv einordnen darf. Es ist übrigens eines von 6 Exzellenzclustern der Universität Tübingen. Wir werden also sicher in kommenden Episoden noch mehr aus dieser Ecke des Landes hören. Die beiden Stimmen in der heutigen Folge gehören Kira Rehfeld, sie ist eine der Sprecherinnen des Clusters und selbst Erdsystemwissenschaftlerin, und Andreas Schweiger, er ist Pflanzenökologe an der Universität Hohenheim. Wir starten mit einer Begriffserklärung, denn unter Geodiversität konnte ich mir gar nichts vorstellen.
Die Biosphäre ist alles, was lebt. Die Geosphäre ist alles, was nicht lebt. Also die Atmosphäre, das Wasser auf der Erde, das Gestein, alles, was nicht lebt, nicht atmet, sich nicht reproduziert, ist Teil der Geosphäre. Und Geodiversität ist dann für uns beispielsweise die Veränderlichkeit von Niederschlag an einem Ort, Temperaturvariabilität, aber auch Veränderungen oder Unterschiede in der Mineralogie. Also welche Gesteinskomponenten habe ich denn beispielsweise? Wie grobkörnig, feinkörnig, gemischt ist das Ganze?
Und ihr versucht in eurem Cluster was zu tun mit diesen beiden großen Dingen?
Wir versuchen in Terra zu verstehen, wie die Biosphäre, also das heißt die belebte Umwelt, und die Geosphäre, die unbelebte Umwelt, miteinander interagieren. Und im Speziellen wollen wir verstehen, wie die Vielfalt in der jeweiligen Sphäre die Stabilität und Vielfalt in der anderen Sphäre beeinflusst. Weil wir glauben, dass das essentiell ist für das Leben auf unserem Planeten und auch für uns Menschen.
Unsere Hauptgrundhypothese, wie wichtig ist Biodiversität für Geodiversität und wie wichtig ist Geodiversität für Biodiversität?
Was erhofft ihr euch davon?
Was wir manchmal nicht so ganz präsent haben, ist der Boden, auf dem wir uns hier bewegen, also physisch, auf dem jeder von uns spazieren geht, wenn er draußen vielleicht nicht auf der Straße, aber auf dem Land unterwegs ist, auf einem Feldweg, der um uns herum ist, da sind so viele Prozesse am Laufen, die wir eigentlich nicht verstehen. Und was wir nicht verstehen können, können wir nicht modellieren. Und wenn wir Dinge nicht modellieren können, dann können wir sie nicht projizieren, also in die Zukunft abschätzen, wie sie sich entwickeln. Und das ist problematisch, weil es ja um Dinge, also Ökosystemleistungen wie CO2-Entfernung, aber Regulierung vom Wasserhaushalt ist genauso wichtig, geht, die wir abschätzen wollen für die Zukunft.
Was verstehen wir da zum Beispiel nicht?
Also zum Beispiel werden die Böden in der Zukunft eine CO2-Quelle oder eine CO2-Senke sein?
Das wissen wir nicht.
Nein.
Okay, weil da so viele Faktoren mit reinspielen?
Genau, da geht es letztlich um die Frage, welche Mikroorganismen sind happy und welche sind unhappy. Also wer gewinnt sozusagen. Gleichzeitig sehen wir einfach generell die Frage, wie Wechsel wirkt dann Leben, also Pflanzen, Tiere oben auf dem Boden mit der Biodiversität unterhalb und wie hängt das Ganze dann von der Heterogenität zum Beispiel des Substrats ab, also von der mineralogischen Zusammensetzung, von den Korngrößen und so weiter. Und in Modellen, Erdsystemmodellen, das ist jetzt meine Perspektive eher, so globale Modelle, wenn wir abschätzen wollen, wie entwickeln sich Treibhausgasemissionen in der Zukunft, also in der näheren und weiteren Zukunft, 300 Jahre zum Beispiel, da fehlen uns ganz oft die Abbildungen von Prozessen, die im Boden stattfinden. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn wir noch nicht richtig identifiziert haben, was passiert da eigentlich im Boden überhaupt, dann fällt es uns auch schwer, sowas in Modellen abzubilden. Und da fällt es uns schwer zu sagen, wie unter 4 Grad wärmeren Mitteltemperaturen dann die CO2-Emissionen oder Senkenfunktion sich entwickelt.
Als ich mich eingelesen habe bei euch, habe ich mir das so ein bisschen vorgestellt wie so eine Dominosteinsammlung. Also Dominosteine, die so hintereinander stehen und man fängt dann eine Sache an und dann merkt man aber gar nicht, dass an dieser einen Sache so viele andere Sachen noch dranhängen. Das heißt, ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, okay, bei uns wird es immer wärmer, also pflanze ich in den Wäldern keine Fichten mehr, sondern irgendwelche Pflanzen, die eben hitzebeständiger sind. Weil es kann ja dann sein, dass das sich wieder auswirkt auf Schädlinge, auf den Boden, auf eigentlich alles Mögliche, oder? Weil alles mit allem eigentlich zusammenhängt. Verstehe ich das richtig?
Ja, also dass alles mit allem zusammenhängt, es wird immer so als platt wahrgenommen, als so eine platte Aussage, gerade aus der Ökologie. Aber es ist Fakt. Und das ist Kern auch der Fragestellung von Terra, die Interaktionen. Also das Zusammenspiel von belebter und unbelebter Umwelt, die dazu führt, dass die Reaktion auf Umweltveränderungen teilweise sehr schwer vorhersagbar ist, weil sich ständig die Rahmenbedingungen ändern. Und das ist eine Kernherausforderung von Terra, der wir entgegentreten wollen.
Wir haben gerade gehört, es geht um Modellierungen. Und das hatten wir hier in Exzellent erklärt natürlich schon oft. Modelle sind wichtig. Bei mir rufen sie ehrlich gesagt immer Erstaunen hervor, weil ich mir denke, wenn man einen wichtigen Faktor vielleicht vergisst oder einfach nicht mit einbezieht, dann stimmt ja das ganze Modell nicht. Wenn wir jetzt überlegen, dass die bisherigen Klimamodelle zum Beispiel diese Interaktion von Biosphäre und Geosphäre nicht mit drin haben, sind sie dann falsch?
All models are wrong, but some are useful, ist immer die klassische Aussage von Modellierern zu limitieren. Von Modellen. Also Klimamodelle sind ja eher Systemmodelle, wenn sie weitere Prozesse mit abbilden, insbesondere den Kohlenstoffkreislauf. Und die Modelle sind nützlich für die Zwecke, für die sie geschaffen sind. Das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, sich immer zu vergegenwärtigen, dass Modelle eben nicht alles können. Die werden geschaffen, um gewisse Dinge gut zu können. Und für diese Fähigkeiten werden sie auch evaluiert. Es gibt Dinge wie zum Beispiel Klimaschwankungen, Klimaextreme und regionale Veränderungen, Veränderungen im Wasserkreislauf. Da tun sich Klimamodelle und Erdsystemmodelle im weiteren Sinne schwer. Warum? Es ist jedem klar, dass Wolkenphysik komplex ist. Aber Biologie in dem Moment, wo wir Populationsdynamiken mit einbeziehen, hat auch das Potenzial für starke Nichtlinearitäten. Nichtlinearitäten bedeuten für die Modellierung eben, dass wir sehr vorsichtig vorgehen müssen, dass uns die Modelle, übertrieben gesagt, nicht um die Ohren fliegen, also dass die nicht weglaufen in Zustände, die unrealistisch sind.
Ich stelle mir das aber in erster Linie so vor, dass ihr wahnsinnig viele Daten sammelt, oder?
Es gibt natürlich schon einen reichen Pool an Daten, gerade was die prähistorischen Dynamiken angeht. Da können wir glücklicherweise auf einen sehr reichen Datenschatz schon zurückgreifen. Aber auch was die größerskaligen Analysen angeht, Satellitendaten werden natürlich mehr und mehr verfügbar, was für uns ein großes Glück ist, weil wir damit natürlich auf sehr großen Skalen auch Dynamiken analysieren können, um zu verstehen, wie sich Ökosysteme verändern und auch anpassen auf Umweltveränderungen.
Wir haben also auf großen Skalen zum Beispiel Effekte durch schmelzende Gletscher oder Vulkanismus, die das System verändern. Wir haben auf kleinen Skalen Mikroorganismen im Boden. Dann gibt es auch noch die Dimension Zeit. Es geht bei Terra nicht nur um die Gegenwart, sondern auch um die Vergangenheit. Frühere Prozesse und Veränderungen werden ausgewertet. Nehmen wir ein konkretes Beispiel.
Also auf der einen Seite haben wir beispielsweise durch Tektonik das Aufschieben von unseren großen Gebirgsketten gehabt. Und das bedeutet, wir hatten große Gesteinsmengen, die an die Oberfläche gekommen sind und die dann durch Verwitterung letztlich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre gesenkt haben.
Ich grätsche kurz dazwischen. Wenn Gestein frisch an die Erdoberfläche kommt, fängt es an zu verwittern. Es reagiert unter anderem chemisch mit Wasser und CO2 und dabei wird CO2 langfristig aus der Atmosphäre entfernt. Das ist die sogenannte chemische Verwitterung.
Was bedeutet hat, dass die Pflanzen zunehmend vor eine Herausforderung gestellt wurden und der C4-Photosyntheseweg mehr und mehr Vorteile mit sich gebracht hat.
Auch das musste ich mir erstmal erklären lassen. Wenn durch Verwitterung viel CO2 aus der Atmosphäre entfernt wird, sinkt die CO2-Konzentration. Soweit klar. Für Pflanzen ist CO2 aber Rohstoff für die Photosynthese. Die Effizienz des klassischen Photosynthesewegs, dem der C3-Photosynthese, hängt aber direkt mit der Menge an CO2 in der Luft zusammen. Also war es schwierig, jetzt mit weniger CO2 klarzukommen. Manche Pflanzen betrieben aber auch damals schon die sogenannte C4-Photosynthese. Kurz gesagt, fangen sie dabei CO2 zuerst in speziellen Zellen ein und konzentrieren es lokal. Dadurch kommen sie besser klar mit wenig CO2, größerer Hitze, weniger Wasser. Übrigens gibt es weiterhin beide Arten von Photosynthese bei Pflanzen. C3 machen die meisten Bäume, sowie Reis und Weizen. C4 machen Mais, Zuckerrohr und viele Savannengräser.
Das heißt, die C4-Photosynthese ist vorher schon entstanden, aber die Savannen, Grassavannen, konnten sich erst etablieren, als dann die CO2-Konzentration weiter gesenkt ist. Das heißt, die Gräser, die wir haben auf der Welt, aber auch Pflanzen wie Mais, die haben sich wirklich durchsetzen können, als die Erde sich abgekühlt hat. Und das bedeutet für mich spannend, dass auch durch diese Parallelität zwischen wie diese Pflanzen CO2 aufnehmen und wie sie Wasserdampf dann an ihre Umgebung wieder abgeben, also ihre Wassernutzungseffizienz, die war höher und dadurch konnten sich solche trockenen Wüstengegenden überhaupt wirklich etablieren. Und das hat potenziell auch Auswirkungen gehabt auf die globale Zirkulation. Das sind Hypothesen, dass wirklich die Biosphäre dann fast eine Ingenieursfunktion hatte, auch dann auf die Geosphäre, also auf die globale atmosphärische Zirkulation, die in Papern zum Beispiel aus den 90ern ich gefunden habe. Und da bin ich super gespannt, ob wir das, wenn wir jetzt Tests machen mit Erdsystemmodellen und auch abgleichen mit Beobachtungs- oder Rekonstruktionsdaten aus der Vergangenheit mit unseren Partnern am Senckenberg-Institut in Frankfurt, ob wir dann tatsächlich diese Ingenieursfunktion der Biosphäre da bestätigen können.
Gerade für mich ist das Spannende an Terra, dass wir hier wirklich versuchen, die verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen zusammenzubringen, die von der Prähistorie bis in die Gegenwart zusammenarbeiten an einer einzigen Fragestellung, um dann Vorhersagen oder bessere Vorhersagen für die Zukunft auch tätigen zu können und Vorhersagen, inwieweit unsere globalen Ökosysteme stabil genug sind, um unsere Menschen auch noch in die Zukunft tragen zu können unter den klimatischen Veränderungen, denen wir ausgesetzt sind und ausgesetzt werden in der Zukunft.
Also es ist ganz, ganz wichtig zu gucken, wie interagieren bestimmte Dinge miteinander, oder?
Genau. Also Wechselwirkung heißt ja, Prozess A, beispielsweise in der Geosphäre, physische Verwitterung, Zerkleinerung von Gesteinen, hat einen Einfluss auf Prozess B in der Biosphäre, also zum Beispiel die Diversifizierung von gewissen Pflanzenarten oder die weitere Verbreitung von C4-Gräsern. Das heißt, A hat eine Auswirkung auf B. Das heißt, wir wollen eigentlich wissen, wie in der Vergangenheit solche Wechselwirkungen ausgesehen haben. Also Einflüsse von A auf B. Es kommt aus diesem Wunsch, ein holistisches Erdsystemverständnis zu bekommen. Klar, wir können keine Zeitmaschine bauen, aber es wäre echt schön. Ich weiß nicht, ob ich da unbedingt in die Vergangenheit mit 4000 Parts per Million CO2, da überleben wir nicht lange, reisen möchte. Aber viele große Veränderungen, die wir in der Zukunft potenziell erleben könnten, nicht wir, aber unsere Nachfahren, die haben in der Vergangenheit schon stattgefunden. Und das ist für uns eben auch eine wichtige Perspektive als Cluster, dass wir in der geologischen Vergangenheit eben extreme Ereignisse, wir hatten Extremzustände, wir hatten Kipppunkte im Erdsystem, die überschritten worden sind. Und es hat Auswirkungen. Diese Auswirkungen können wir rekonstruieren und die können wir nutzen, um Erdsystemmodelle zu evaluieren. Und der Zwischenstand derzeit ist, dass diese Erdsystemmodelle in der Regel im Moment nicht in der Lage sind, solche Kipppunkte und solche Extremzustände zu reproduzieren. Das heißt, wir sind in gewisser Weise auch blind für das, was in der Zukunft über diese nächsten 300 Jahre hinaus dann passiert.
Bei den Klimamodellen, du hast vorhin ja schon das Beispiel mit den Bergen und so weiter. Also da geht es um riesige Zeiträume, da geht es um riesige Veränderungen und so weiter. Im Vergleich dazu ist das, was der Mensch natürlich jetzt so macht oder vor allem in den letzten 100, 150 Jahren gemacht hat, wahrscheinlich relativ klein, aber hat trotzdem eine relativ große Auswirkung. Und ich habe immer den Eindruck, sobald der Mensch irgendwo eingreift, verpfuscht da eigentlich vieles. Ist denn dieser Faktor Mensch in euren Modellen nicht auch eine wahnsinnige Unsicherheit, die er da so reinbringt? Weil man nicht so genau weiß, was das, was er da so alles macht, eigentlich alles verbockt auch?
Wir arbeiten mit der Annahme, dass Naturgesetze oder natürliche Zusammenhänge, das Wissen, was wir lernen über Wechselwirkungen, unabhängig davon ist, ob jetzt ein Mensch eine konkrete Auswirkung an einem Ort hat, weil das die Physik, Chemie oder Biologie nicht notwendigerweise grundlegend verändert. Ich brauche keine neuen Naturgesetze. Also Beispiel plakativ, die Existenz eines Pestizids verändert jetzt nicht die Gravitation. Das ist völlig voneinander unabhängig. Es ist richtig, die Geschwindigkeit, mit der sich die Menschen der Erde jetzt zur Dekarbonisierung durchringen, hat den größten Einfluss auf unsere globale Temperaturentwicklung. Das ist unbestreitbar. Also das ist unglaublich wichtig, dass diese Dekarbonisierung, Defossilisierung schnell vorangeht. Weil mit Forschung zu Carbon Dioxide Removal, also CO2-Entfernung oder negativen Emissionen, aber auch zu Möglichkeiten, Biodiversität zu erhalten, da tropft man sonst nur Tropfen auf einen heißen Stein. Das ist anders nicht möglich. Gleichzeitig hat der Mensch, wir, auch gestalterische Möglichkeiten, mit diesem globalen Umwandel umzugehen, lokal vor Ort. Auf der lokalen Ebene kann Begrünung, Entsiegelung eben für mein lokales Mikroklima und meine lokalen Habitate eine riesen Auswirkung haben. Das heißt, zum einen geht es um lokale Maßnahmen, die man immer durchführen kann, und zum anderen eben um große Veränderungen im Kohlenstoffkreislauf, die dann global in die globale Politik und globale Entscheidungen eingebettet sind. Im Cluster haben wir allgemein eben Geosphäre und Biosphäre in den Mittelpunkt gerückt, weil wir gesagt haben, Entscheidungen noch mit abzubilden, würde die Zahl der Unsicherheiten sprengen oder die Menge an Unsicherheiten sprengen. Wir haben so viele Mysterien schon im Boden, in der Koexistenz von Lebewesen und ihrer Umwelt. Das würde unseren wissenschaftlichen Fokus überfrachten. Oder umgekehrt, wir fokussieren uns auf diese Geobiosphärenwechselwirkungen, weil wir da glauben, wir haben viel Terra Incognita.
Habt ihr euch da nicht ein bisschen viel vorgenommen?
Ja, haben wir. Wir sind sehr ambitioniert, aber ich denke, man muss sehr ambitioniert sein, wenn wir uns vor Augen führen, welchen Herausforderungen die Menschheit bevorsteht. Also wir müssen letztendlich verstehen, wie stabil unsere Ökosysteme sind und wie stabil sie in der Vergangenheit waren, dass wir auch verstehen können, was an welchen Stellschrauben, wenn man das jetzt so platt sagen möchte, wir drehen können oder dürfen, um diese Stabilität auch für die Zukunft weiter zu gewährleisten.
Jetzt ist ja die Welt oder unsere Erde, sagen wir mal, wahnsinnig divers. Also es gibt Mikroklima und so weiter. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Lebensräume. Versucht ihr erstmal zu sagen, wir nehmen uns jetzt Deutschland bzw. Süddeutschland vor und gucken, wie es da so aussieht? Oder habt ihr euch gleich die ganze Welt vorgeknüpft?
In Terra verfolgen wir einen lokal zu globalen Ansatz. Das heißt, auf der einen Seite, klar, haben wir unsere Fokusorte, wie jetzt beispielsweise Süddeutschland, die Region hier um Tübingen, Stuttgart, den Ingerhof in Hohenheim herum, weil hier auch unsere, ja, wir sind da verortet und einige unserer Untersuchungsgegenstände wie das Diversitorium sind da verortet. Gleichzeitig ist lokales Klima, lokale Veränderungen, Ökosysteme sind immer eingebettet in regionale und globale Entwicklungen. Und so wie ein lokales Klima wird sich nicht abkühlen oder stabil bleiben, wenn die globale Entwicklung auf eine starke Erwärmung abzielt. Deswegen ist unser Ansatz, insbesondere dann die lokal zu regional zu globalen Beziehungen zu untersuchen, aber und auch wie die globalen großskaligen Prozesse wechselwirken mit den kleinskaligen. Manchmal ist es ganz einfach. Manchmal denkt man sich, okay, kleine Dinge, die an der Erdoberfläche passieren, jetzt zum Beispiel CO2-Emissionen an jedem Ort, die muss ich nur regional aufsummieren, dann weiß ich, wie viel für mein großskaliges Klimamodell in die Atmosphäre geht. Okay, in die Richtung ist es dann also ganz einfach. Wir nehmen einfach an, wir können einen Mittelwert nehmen oder eine Summe der Emissionen und dann können wir das an das großskalige Modell gehen. Umgekehrt ist die Welt deutlich komplexer. Wie wechselwirkt eine globale Veränderung mit den kleinskaligen Prozessen, die dann vielleicht von der Topografie, von ja, Bodenbearbeitung eines einzelnen Bauernhofs abhängen? Wie wechselwirkt das miteinander? Da sind andere Entscheidungen zu treffen. Also in die Richtung ist eine spannende Herausforderung für unsere Modellierung.
Kommen wir zur konkreten Forschung. Die ist in Terra natürlich breit gefächert. Wie sieht die Forschung denn von deiner Bio-Seite aus, Andreas?
Was wir herausfinden wollen, ist, wie eine gewisse Diversität in den Bodeneigenschaften sich auswirkt auf Pflanzenarten, also auf Pflanzengemeinschaften, auf deren Zusammensetzung, aber auch auf deren Reaktion zum Beispiel auf extreme Klimaereignisse. Also wir arbeiten aktuell noch sehr stark auf ökophysiologischer Ebene. Das heißt, wir beobachten, wie Pflanzen rein physiologisch auf Umweltveränderungen reagieren. Was passiert, wenn Pflanzen mehr oder weniger Licht bekommen, wenn die Temperatur steigt, wenn die CO2-Konzentrationen steigen. Das sind Dinge, die wir sehr gut messen können über Messinstrumente. Was wir aktuell nicht so gut verstehen, ist, wie schnell oder langsam Pflanzen reagieren auf Umweltveränderungen und was das letztendlich bedeutet für ihre Produktivität. Und da sind wir dran. Da hilft uns natürlich auch sehr stark der technische Fortschritt, gerade in den Messinstrumenten, weil wir mittlerweile Messinstrumente haben, die sehr zeitlich hoch aufgelöst die Reaktion von Pflanzen beobachten können. Also wir sind in der Lage, mittlerweile den Puls von Pflanzen zu messen, und zwar in Echtzeit. Und das hilft uns natürlich sehr stark zu verstehen, wie schnell oder langsam Pflanzen auf Umweltveränderungen reagieren.
Kira hat gerade schon das Stichwort Diversitorium fallen gelassen. Das Diversitorium ist eine Struktur innerhalb von Terra, bei der alle Strukturen zusammengefasst werden, bei denen mit Pflanzen geforscht wird. Von der Klimakammer mit der Petrischale über klimatisch kontrollierte Räume und ganze Gewächshäuser mit Platz für unterschiedlich große Experimente. Der räumlich größte Teil ist ein großes, weltweit einmaliges Feldexperiment, bei dem nicht nur die Pflanzen manipuliert werden, sondern auch der Untergrund, das Substrat, eine Mischung aus Boden und unterschiedlichem Gestein, auf dem die Pflanzen wachsen.
Ein sehr wichtiger Teil von Terra ist ein Experiment, wo wir explizit dieser Fragestellung von Terra nachgehen, wie die Geodiversität und Biodiversität miteinander interagieren und zu Stabilität oder Instabilität führen unter sich veränderten klimatischen Bedingungen. Und in diesem werden wir gezielt Pflanzenarten auswählen, die wir zusammenführen unter verschiedenen Substraten, um dann zu sehen, wie die Pflanzen mit den anfangs sehr nährstoffarmen Substraten interagieren und eine Lebensgemeinschaft aufbauen.
Also wirklich alles selber gemacht sozusagen. Ihr macht euch eure Welt erstmal selber und beobachtet sie dann und könnt dann auch Einfluss nehmen. Aber wie könnt ihr dann zum Beispiel so Sachen wie Niederschlag und Klima simulieren?
Indem wir sehr viele Rainout-Shelter auf 1,5 Hektar stellen und Bewässerungssysteme installieren.
Rainout-Shelter sind letztendlich große Dächer, die den Regen abhalten, die den Forschenden dann erlauben, gezielt Wasser auf die Fläche zu bekommen. Die Temperaturen der Umgebung bleiben aber erhalten. Und 1,5 Hektar, das sind knapp 2 Fußballfelder.
Ist es auch ein Problem im Sinne von einer Entscheidung,
inwieweit ihr das Ganze sich selber überlasst und inwieweit ihr eingreift im Sinne von, welche Arten ihr auswählt, wie das mit dem Regen ist, wie das mit der Temperatur ist und so weiter. Also da müsst ihr ja auch so eine Stellschraube haben und sagen, da lassen wir es jetzt eher mal in Ruhe, oder?
Also die Idee ist, dass wir uns jetzt am Anfang entscheiden für ein gewisses Setting, das heißt für eine gewisse Menge an Niederschlag, die wir auf die Fläche bringen wollen, für ein gewisses Substrat, das wir den Pflanzen zur Verfügung stellen wollen und für ein gewisses Set an Pflanzen, das wir auswählen wollen. Aber die Idee ist auch zu beobachten, was passiert dann unter diesen Bedingungen und wie entwickelt sich das gesamte ökologische System. Was aber nicht bedeutet, dass wir in der Zukunft uns irgendwann entscheiden werden wollen oder müssen, gezielt nochmal in die Manipulation einzugreifen, um Reaktionen besser verstehen zu können oder Reaktionsdynamiken besser verstehen zu können.
Das glaube ich. Wann geht's los und wie geht's los?
Wir sind aktuell schon kräftig am Planen, was das Experiment angeht. Du kannst dir vorstellen, wenn wir auf 1,5 Hektar, hört sich nicht viel an, aber wenn wir den kompletten Boden austauschen müssen und die komplette Fläche abschirmen müssen von Regen und gezielt wieder Niederschlag aufbringen möchten, das bedarf einiges an Vorplanung. Das heißt, wir sind schon kräftig am Planen und hoffen, dass wir mit dem Experiment dann nächstes Jahr loslegen können.
Wenn wir jetzt mal in die Zukunft springen, angenommen, wir reden jetzt nochmal in 5 Jahren, 6 Jahren, was denkst du, kannst du mir dann schon sagen? Was wirst du mir ganz begeistert berichten, was alles schon geklappt hat?
Ich denke, wir werden dir sagen können, dass die Biodiversität einen sehr großen Beitrag dazu leistet, dass unsere ökologischen Systeme so stabil sind und um uns die Lebensbedingungen zu erhalten, die wir Menschen uns wünschen oder die wir brauchen. Und ich denke, wir werden dir auch sagen können, welche Aspekte der Biodiversität, aber auch der Geodiversität wichtiger oder weniger wichtig sind, um diese Stabilität zu erhalten.
Und im besten Fall dann diese Erkenntnisse, die ihr gewinnt, auch an die Politik zu geben, Fragezeichen? An die Entscheider?
Genau, also die Erkenntnisse, die wir gewinnen zum Thema CO2-Kreislauf, aber auch Stickoxide, allgemein Bodengesundheit, Biodiversität, die möchten wir auch in die Gesellschaft zu den Entscheiderinnen und Entscheidern bringen. Wir sind aber auch gleichzeitig offen dafür, schon jetzt während unserer Arbeit, ja, bevor wir zu allen Forschungsergebnissen gekommen sind, in den Dialog zu treten. Dafür haben wir das Future Lab. Das Future Lab ist unsere Dialogplattform, weil wir von Anfang an gesagt haben, es ist uns wichtig, Menschen mitzunehmen in die Wissenschaft, in unsere Überlegungen und gleichzeitig auch aufzunehmen, was treibt denn die Menschen um? Ich weiß nicht, wie viel Prozent der Deutschen Gärtnern, aber es sind ja schon sehr viele. Und beim Gärtnern, wenn man dann so in der Erde wühlt, dann kommt man schon manchmal auf Ideen. Und zum Beispiel solche Ideen wie, was ist, wenn ich die Pflanze neben der Pflanze pflanze oder wenn ich andere Erde verwende, was bedeutet das für die Kohlenstofffixierung? Solche Dinge auszuprobieren, dafür ist auch das Future Lab da. Das heißt, dass wir die Politik einladen, aber auch Schülerinnen und Schüler mit uns in Dialog zu treten.
Was wäre denn der wissenschaftliche Traum, der in den nächsten Jahren in Erfüllung gehen könnte?
Persönlich, mein Traum wäre es, wenn wir beantworten könnten, wie wichtig Biodiversität insbesondere für die CO2-Senkenwirkung ist. Das heißt, wie wichtig ist eine Diversität im Erdboden, wie wichtig ist eine Diversität in unseren Wäldern für das Erhalten der Funktion als CO2-Senke. Das wäre meine eine Traumfrage, wenn wir die so beantworten, dass Diversität wichtig ist für die CO2-Entfernungskapazitäten von Wäldern, dann würde das bedeuten, dass wir die nächste wissenschaftliche Herausforderung angehen können, nämlich wie bringe ich Diversität in Erdsystemmodelle, wie bilde ich das ab, so dass wir es auch tatsächlich rechnen können, effizient.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Ich weiß jedenfalls, dass ich bei meinen nächsten Spaziergängen mehr auf den Boden schauen werde, nicht mehr nur in die Baumkronen oder gleich den Himmel.
wir gehen oft durch die Welt und sehen, okay, wir sehen die Tiere und die Pflanzen, aber die Gesteine, die sieht man seltener. Und vielleicht ist das auch ein Ziel für den Cluster, das weiterhin auch sichtbar zu machen. Wie eng verzahnt ja, das Leben und das Nichtleben, die Geosphäre und die Biosphäre auf der Welt sind. Und letztlich ist es eben so, dass diese Wechselwirkung zwischen der Geosphäre und der Biosphäre uns alles das produzieren, was wir zum Leben brauchen. Also Sauerstoff, sauberes Wasser, Ressourcen, ja, Energie. Es entsteht alles durch diese Wechselwirkungen.
7 Jahre hat das Cluster jetzt erstmal Zeit, an diesen Fragen zu forschen. Hoffen wir, dass der Erkenntnisgewinn sich dann auch in der Politik niederschlägt. Wir hören uns dann in der nächsten Episode mit einem gänzlich anderen Thema wieder. Ihr kennt das ja. Bis dahin, bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian.
70 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent Erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert wird. Die Reise geht quer durch die Republik. Genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent Erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.